Deine Entscheidung ist entscheidend. So heißt heute Abend unser Thema. Ich freue mich, dass ich gerade zu diesem Thema heute Abend so viele Zuhörer begrüßen darf. Ich habe gerade gehört, dass wir so an die 6.500 Personen heute Abend in der Halle haben. Und das macht mich wirklich sehr froh. Ich möchte jetzt für alle, die heute Abend das erste Mal hier sind, ein paar einführende Worte sagen, damit sie den richtigen Anschluss haben und das, was ich heute Abend erklären möchte, auch richtig verstehen können. Wir sind mitten in einer Evangelisation. Was macht man da eigentlich, über was redet man da? Wir reden eigentlich während der ganzen Evangelisation über Gott und über den Menschen. Wir reden über Gott so, wie er wirklich ist, und wir reden über den Menschen so, wie er wirklich ist. Die Bibel sagt uns, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass wir vom Sündenfall her sündige Menschen sind. Die Bibel sagt, dass die Sünde eine Scheidewand ist zwischen uns und unserem Gott. Das heißt also, auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen eine Scheidewand, die diese beiden voneinander trennt. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte und auch nicht eingreifen würde, dann würden wir ewig von ihm getrennt bleiben. Wir wären verloren für immer. Aber die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist und dass Gott in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese sündige Welt hineingesandt hat und dass Jesus stellvertretend die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hat und dass er mit unserer Sünde ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Der Vater hat ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und nun gibt er uns allen die Möglichkeit, mit unserer Sünde zu Jesus Christus zu kommen. Wir dürfen sie ihm sagen, ihn um Vergebung bitten und er vergibt uns. Die Bibel nennt das auch Bekehrung. Wir dürfen dann Jesus Christus im Glauben in unser Leben hineinnehmen und damit werden wir wiedergeboren. Wir werden Kinder Gottes. Das ist eigentlich das Thema der ganzen Evangelisation. Das Generalthema der ganzen Bibel. Heute Abend geht es mir um eine ganz, ganz wichtige Sache. Unser Thema sagt es schon, deine Entscheidung ist entscheidend. Wenn wir heute Abend hier eine Umfrage machen würden in der Halle, würden einmal einige hundert Leute befragen, würden mit der Frage an sie herantreten, wie kommt ein Mensch zur Errettung? Wie denken Sie darüber? Wie wird man gerettet? Wie kommt man zur Errettung? Ich bin sicher, wir würden sehr unterschiedliche Antworten bekommen und wahrscheinlich hauptsächlich drei verschiedene Antworten. Einige würden sagen, gerettet wird man durch Gott. Andere würden sagen, ja, dafür ist doch die Kirche zuständig, die Gemeinde. Durch die Mission werden Menschen gerettet. Und eine dritte Gruppe würde sagen, gerettet wird man durch die Bekehrung. Sehr unterschiedliche Antworten. Und ich frage jetzt einmal zurück, wer von diesen dreien hat recht? Ich würde sagen, alle drei. Aber nur, wenn alle drei Antworten zusammengelegt werden. Gerettet wird man durch Gott, durch den Dienst seiner Gemeinde und durch die persönliche Entscheidung. Nur wo diese drei Wirkungen zusammenkommen, gibt es Errettung. Durch das Wirken Gottes, durch das Wirken seiner Gemeinde und durch das Wirken des Menschen, der gerettet werden soll oder will. Der Impuls zur Errettung geht immer von Gott aus. Und dazu will ich gleich zu Anfang jetzt einmal ein paar Verse lesen über das Wirken Gottes. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht der bekannte Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir sehen hier, der Impuls zur Rettung geht von Gott aus. In Lukas Kapitel 19, Vers 10 steht von Jesus, er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es gibt viele andere Beispiele in der Bibel, die uns sagen, dass der Impuls zur Rettung von Gott ausgeht. Gott hat uns nicht gefragt, ob er uns lieben soll. Er hat uns nicht gefragt, ob er seinen Sohn opfern soll. Gott hat sich für uns entschieden, und zwar zuerst. Wenn wir über Golgatha nachdenken, über dieses Werk seiner Liebe, ich bin jedenfalls immer wieder überwältigt davon. Und wenn ich die vielen Erfahrungsberichte höre von Menschen, die Jesus erleben durften, dann wird das immer wieder ganz stark zum Ausdruck gebracht. Gott ist mir nachgegangen. Nicht ich habe ihn gesucht, sondern er hat mich gesucht. Er hat mich gesucht. Der Impuls zur Errettung geht immer von Gott aus. Aber dann kommt das andere, das zweite, das Wirken seiner Diener. Und dazu möchte ich jetzt auch eine Bibelstelle lesen. Die steht in Apostelgeschichte Kapitel 26, ein Abschnitt über die Berufung des Apostel Paulus. Hier heißt es, Jesus sagt zu Saulus von Tarsus, dazu bin ich dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Ich erwähle dich jetzt aus diesem Volk und aus den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende. Und jetzt hört einmal. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. So werden sie Vergebung ihrer Sünden empfangen und das Erbteil zusammen mit all denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Vers 18 lese ich gleich noch einmal. Jesus sagt zu Paulus, du sollst zu den Heiden gehen und du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Gott gibt hier seinem Diener einen Auftrag und dieser Auftrag besteht heute noch. Und wenn wir heute Abend Menschen fragen würden, die eine Bekehrung hinter sich haben, die Jesus Christus angenommen haben, sie könnten uns, glaube ich, beinahe alle erzählen, wie irgendwie Mitmenschen beteiligt waren an ihrer Bekehrung. Irgendjemand hat für sie gebetet. Irgendjemand hat ihnen ein Zeugnis gegeben oder hat ihnen ein gutes Buch geschenkt. Irgendjemand hat sie vielleicht eingeladen zu einer Evangelisation. Und als sie in die Evangelisation kamen, stand da vorne auch ein Mensch und predigte das Evangelium. Und vielleicht kam nach der Predigt wieder ein Mensch und hat gesagt, du wagest doch heute Abend, wenn du nicht den Mut hast. Ich bin sogar bereit, mit dir mitzugehen in den Seelsorgeraum. Wag es doch heute Abend. Und als er dann hineinkam in den Seelsorgeraum, war da wieder ein Mensch und half ihm, zeigte ihm den Weg zu Jesus Christus. Das Wirken seiner Diener ist einfach sehr wichtig und in den meisten Fällen unumgänglich. Aber dann kommt das Dritte und das ist so sehr entscheidend, das Wirken des verlorenen Menschen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 7 aus der größten Predigt, die je gehalten wurde, nämlich der Bergpredigt von Jesus Christus. Matthäus Kapitel 7 von Vers 13 an, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und nur wenige sind's, die ihn finden. Noch einmal Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte. Hier richtet sich Gottes Appell an den, der gerettet werden soll. Hier geht es um die persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Und das ist ja heute Abend unser Thema. Ihr lieben Zuhörer, wenn ein Mensch gerettet werden will, treten drei Seiten in Aktion. Zuerst Gott, dann irgendein Diener Gottes und dann der, der gerettet werden soll. Das Wirken Gottes, das Wirken seiner Diener und das Wirken des Verlorenen. Diese drei Wirkungen gehören zusammen. Und jetzt einmal zu dir persönlich. Das Erste, das Wirken Gottes, ist wahrscheinlich auch in deinem Leben bereits geschehen. Wie oft hat Gott dich schon gerufen? Das Zweite, das Wirken seiner Diener, ist vielleicht auch schon geschehen. Vielleicht haben Menschen viel für dich gebetet, haben dich eingeladen, mit dir über den Glauben geredet, vielleicht dich heute Abend mitgebracht. Vielleicht sitzt ein lieber Bekannter neben dir und betet still in deinem Herzen. Herr, hilf doch meinem Freund, meinem Arbeitskollegen, dass er es heute fassen kann und in dir froh werden darf. Das Wirken seiner Diener, das erleben wir auch alle Tage. Und jetzt kommt das Dritte, das Wirken des Verlorenen. Ohne deine Entscheidung gibt es keine Rettung. Gott wird dich niemals zwingen. Auch kein Missionar, kein gläubiger Freund wird dich zur Bekehrung zwingen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Und jetzt gehe ich noch einmal schnell an diesen drei Wirkungen entlang. Das Wirken Gottes. Und ich möchte dazu sagen, Liebe ist eine Tat. Liebe ist keine Philosophie. Liebe ist keine Idee, sondern Liebe ist eine Tat. Jesus hat sich nicht auf den Tempelplatz gesetzt und gesagt, liebe Leute, ich liebe euch, sondern Jesus hat seine Liebe bewiesen, als er ans Kreuz gegangen ist. Ich glaube, die größte Tat, die je auf dieser Erde geschehen ist, ist das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha. Liebe ist eine Tat. Und genauso ist es auch mit dem Wirken seiner Diener. Mission ist auch eine Tat. Paulus ist nicht in der Türkei herumgereist, um sich die historischen Stätten anzusehen und mal am Mittelmeer zu baden, sondern Paulus hat missioniert. Mission kann unter Umständen Schwerarbeit sein. Mission ist eine Tat, eine Liebestat, nicht eine Weltanschauung, sondern etwas ganz Praktisches. Und genauso ist es auch mit dem Dritten, mit der Errettung. Damit sind wir wieder beim Wirken des Verlorenen. Errettung ist auch eine Tat. Es geht hier um eine Handlung. Es geht um ein Erlebnis. Es geht um etwas ganz Reales. Wie viele, viele Menschen können davon erzählen, dass sie diesen Schritt über die Grenze getan haben. Und die Bibel nennt diesen Schritt die Bekehrung. Professor Schniewind hat einmal gesagt, das Neue Testament kennt eigentlich nur eine Predigt, nämlich die Bekehrungspredigt. Die Bibel ist voll von dieser Botschaft. Und damit wir jetzt richtig verstehen, um was es eigentlich geht, möchte ich heute Abend einmal mit Hilfe des Projektors etwas erklären. Ich hoffe, dass man es überall im Saal sehen kann und dass diese kleine Zeichnung eine ganz große Hilfe sein wird für alle. Ich mache jetzt einmal ein paar Striche auf diese Folie. Man kann sie dann sehen an der Leinwand und erkläre damit den Heilsweg, wie die Bibel ihn uns zeigt. Stell dir einmal vor, da wäre Gott, der heilige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe darum ein Dreieck auf die Folie gemalt, um daran zu erinnern, dass wir es mit dem dreieinigen Gott zu tun haben. Mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der Vater im Himmel ist ohne Anfang und ohne Ende. Er war immer und er wird immer sein. Der Heilige Geist ist auch ohne Anfang und ohne Ende. Er ist ewig wie der Vater im Himmel. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auch ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Es ist nicht so, wie einige Menschen meinen, dass Jesus erst vor ungefähr 2000 Jahren ins Dasein getreten ist. Nein, so ist es nicht. Sondern Jesus ist von Ewigkeit her beim Vater gewesen. Vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist in diese sündige Welt gekommen, um uns zu erlösen. Er hat etwas über 30 Jahre auf dieser Erde gelebt. Dann ist er ans Kreuz genagelt, ist gestorben, ist wieder auferstanden und ist zurückgegangen zu seinem Vater. Er hat sein Blut und Leben auf Golgatha hingegeben für die verlorene Welt. Aber jetzt mache ich einmal weiter mit meiner Zeichnung. Gott hat alles geschaffen, alles Sichtbare und Unsichtbare. Ganz zuletzt, das war das allerletzte, das aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist, hat er den Menschen geschaffen. Und dafür mache ich jetzt einfach einmal so einen Pfeil auf diese Folie. Das soll ein Mensch sein. Ich mache einen Pfeil, um damit anzudeuten, dass wir vom Sündenfall her alle miteinander in einer Entwicklung sind, die von Gott wegführt. Durch den Sündenfall sind wir von Gott getrennt. Zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine ganz dicke Wand. Und jetzt gehen wir unseren Weg. Mit jeder neuen Sünde gehen wir sozusagen weiter, weiter, weiter von Gott weg. Jede neue Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Verderben. Mit jeder neuen Sünde wird diese Distanz größer. Es ist eine furchtbare Entwicklung. Ob jetzt jemand katholisch ist oder jemand ist reformiert oder jemand ist Lutheraner oder jemand ist Buddhist oder jemand ist Jude, das ist bei Gott alles egal. Es mag sein, dass jemand so große Sünden hat, dass die ganze Stadt darüber redet. Ein anderer dagegen mag so kleine Sünden haben, dass man sie kaum sieht. Bei Gott ist das alles gleich. Sünde ist Sünde und Sünde trennt uns von Gott. Es mag sein, dass jemand so viele Sünden hat, dass man sie nicht mehr zählen kann. Ein anderer dagegen hat viel weniger Sünden. Bei Gott ist das egal. Die Bibel sagt nicht, dass wir durch große Sünden von Gott getrennt werden oder dass wir durch viele Sünden von Gott getrennt werden. Die Bibel sagt, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Die Sünde ist der Leute Verderben. Ich möchte es mit einem ganz einfachen Beispiel erklären. Ich glaube, ich erwähnte es schon einmal. Stell dir einmal vor, ich hätte hier einen Behälter mit ganz gefährlichem Gift. Wenn du von diesem Gift auch nur einen Tropfen nimmst, dann stirbst du garantiert. Und jetzt käme ich zu dir und du würdest von diesem Gift 3 Tropfen nehmen. Also dann würdest du ganz bestimmt sterben. Ich würde zu einem anderen gehen und er würde von dem Gift einen Esslöffel voll nehmen. Was würde passieren? Er würde auch sterben. Nicht 3-mal, weil er mehr genommen hat. Er würde auch 1-mal sterben. Und dann würde ich noch ein Stück weiter gehen und der Nächste würde 1/2 Liter nehmen von diesem Gift. Und was würde passieren? Auch er würde 1-mal sterben. Der Erste hat 3 Tropfen genommen, der andere einen Esslöffel voll und der andere 1/2 Liter, sehr unterschiedlich. Aber das Resultat ist jedes Mal genau das Gleiche. Sie werden alle 3 sterben. Und genauso ist es hier mit der Sünde. Die Sünde trennt uns von Gott, ob viele oder wenige, große oder kleine. Eine einzige Sünde würde genügen, um dich immer von Gott zu trennen. Wenn dieser Mensch diesen Weg zu Ende geht und ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt stirbt, dann geht dieser Mensch ins Totenreich. Er stirbt, er ist tot, aber das ist nicht das Letzte. Die Bibel spricht an so vielen, vielen Stellen über die Auferstehung. Sie spricht über das Gericht. Und jetzt wird festgestellt, dass dieser Mensch nicht bekehrt war, nicht wiedergeboren war. Und jetzt trifft ihn Gottes Gericht, Gottes Gerichtsurteil. Er ist verloren für ewig. Er geht in die ewige Nacht, in die ewige Trennung von Gott. In die ewige Nacht, noch einmal über eine Linie, ewig verloren. Und das ist der Weg von Millionen. Ihr Lieben, das ist das, was mir manchmal wie eine schwere Last auf dem Herzen liegt. Wenn ich in einer Evangelisation erlebe, wie sich Menschen für Jesus entscheiden. Oh, das ist so herrlich. Und mein Herz jubelt. Und wenn ich andererseits daran denke, wie viele Menschen Abend für Abend nach Hause gehen und sich nicht für Jesus entscheiden können. Ja, aber wie ist denn das? Wie geht denn das überhaupt vor sich mit der Entscheidung? Das will ich jetzt erklären. Jesus teilt die ganze Welt in 2 Teile. Jesus spricht von einem breiten Weg, der zum Verderben führt und von einem schmalen Weg, der zum Leben führt. Er sagt, viele sind auf dem breiten Weg und wenige sind auf dem schmalen Weg. Ja, wie kommt man denn auf den schmalen Weg? Der Vater im Himmel hat in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und dafür mache ich jetzt einmal wieder einen roten Strich, um damit an Gottes Gegenwart zu erinnern. Jesus kam in diese sündige Welt. Er wurde Mensch wie wir. Er hat viel von der Liebe Gottes gesagt, das Evangelium gepredigt. Aber er hat nicht nur darüber geredet, sondern er hat seine Liebe bewiesen am Kreuz, als er auf Golgatha für unsere Sünden starb. Jesus gab sein Leben hin am Kreuz von Golgatha. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten. Er hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, dann wird er gerettet werden. Ich denke, das ist so einfach, das kann ein Kind verstehen. Wenn ein Mensch gerettet werden will, dann muss er den breiten Weg verlassen und auf die andere Seite kommen. Er muss umkehren. Und ich denke, jetzt verstehen wir alle das Wort Bekehrung. Ich bin zum Beispiel 20 Jahre lang diesen Weg gegangen, den breiten Weg. Und mit 20 Jahren hat mich diese Botschaft getroffen. Und dann habe ich gewusst, wenn ich so weitergehe, dann gehe ich ins Verderben. Ich brauche Jesus. Und dann habe ich mich bekehrt. Ich bin mit meiner Sünde und Schuld zum Kreuz gekommen. Das alles, was ich in meinem Leben angesammelt hatte, das habe ich hier abgeladen am Kreuz. Und das Blut Jesu Christi hat mich reingemacht von meiner Schuld. Und dann habe ich Jesus aufgenommen als meinen Heiland und Erretter. Ich bin im Glauben durch diese Tür hindurchgegangen und darf jetzt schon über 20 Jahre mit Jesus in einem neuen Leben wandeln. Ein Mensch, der durch diese Tür hindurchgeht, wird wiedergeboren. Ein Mensch, der durch diese Tür hindurchgeht, wird ein Gotteskind und bekommt Heilsgewissheit. Und dann folgt das neue Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wenn nun ein bekehrter Mensch wieder in eine neue Sünde hineinfällt, dann ist er immer noch ein bekehrter Mensch. So wie ein kleines Kind, das sich schmutzig gemacht hat, immer noch unser Kind ist. Und wir haben es lieb. Wir machen es sauber und dann geht es weiter. So liebt Gott die Seinen und er hilft ihnen zurecht. Man darf diese neue Sünde, die passiert ist, zum Kreuz bringen und Jesus vergibt. Aber so wie ein kleines Kind auch zunimmt und stark wird und schließlich aus den Windeln herauswächst, so wachsen wir auch im Glauben und wir werden mehr und mehr zu Überwindern und wir leben zur Ehre Gottes. In der Bibel steht sehr viel von guten Werken. Bekehrte Menschen, wiedergeborene Menschen haben den Wunsch, für Jesus zu leben. Sie haben den Wunsch, möglichst viele gute Werke zu tun, aus Liebe zu Jesus. Aber sie tun nie gute Werke, um in den Himmel zu kommen. Und wenn ein Mensch alle guten Werke tun würde, die es überhaupt nur gibt, sie würden ihn nicht einen Millimeter näher zu Gott bringen. So etwas gibt es nicht. Durch gute Werke wird nie ein Mensch gerettet. Bei Gott zählt nur ein einziges Werk und das ist das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz. Wer das angenommen hat und ein Eigentum Jesu geworden ist, der darf nun Jesus Christus nachfolgen. Und er tut aus Liebe zu Jesus nun das Gute. Aber hört einmal diesen Unterschied. Ein bekehrter Mensch tut nie gute Werke, um gerettet zu werden, sondern er tut gute Werke, weil er gerettet ist, aus Dankbarkeit zu Jesus. Ich habe hier ein Zitat von Kierkegaard, jenem großen dänischen Philosophen, Denker. Er war irgendwo zu Besuch, steht hier auf dem Zettel. Und dann heißt es weiter, von Zeit zu Zeit blickte er zur Uhr, um den Zug nicht zu verpassen. Aber er erreichte trotzdem seinen Zug nicht. Warum wohl? Denn die Uhr ging falsch. Obwohl er laufend auf die große Uhr sah, erreichte er den Zug trotzdem nicht. Die Uhr ging falsch. Sie tickte wohl, schlug auch, ging aber falsch. Sie war schlimmer als gar keine Uhr. Und so, meinte Kierkegaard, ist das falschgehende Namenchristentum von heute schlimmer als gar keins. Es würde nicht falsch gehen, wenn es sich immer nur nach der richtigen, nach der einen Normaluhr richten würde, nach Gottes ewigem Wort. Gott hat uns die Bibel gegeben als Maßstab für Glauben und Leben. Menschen, die gerettet werden wollen, müssen ihr Leben nach diesem Wort ausrichten. Und dazu sind wir in diesen Tagen aufgerufen. Karl Heim, dieser große Theologe, hat einmal gesagt, wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann eine Theologie nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Ich glaube, den Satz muss ich gleich noch einmal lesen. Wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann eine Theologie nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Lieber Zuhörer, Lutheraner kannst du werden ohne deine Entscheidung, ohne Bekehrung. Katholik kannst du werden, ohne gefragt zu werden. Irgendeine Religion kannst du übergestülpt bekommen, ohne dass man dich je danach gefragt hat. Aber Kind Gottes kannst du nur werden durch deine persönliche Entscheidung. Eine Bekehrung erlebt man nicht automatisch. Eine Bekehrung erlebt man nicht im Traum. Das kann auch nicht deine Patentante oder deine Großmama für dich erledigen, sondern hier ist deine Entscheidung gefragt. Deine Entscheidung ist entscheidend. Und dazu rufe ich dich heute Abend wieder auf. Wir haben im Alten Testament haben wir über 100 Bibelstellen, die sich mit Bekehrung befassen. Im Neuen Testament haben wir zig Bibelstellen, die über die Bekehrung reden. Und einige Bibelstellen im Neuen Testament so klar, dass der sie liest, einfach merkt, es geht überhaupt nicht anders. Ohne Bekehrung gibt es keine Errettung. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Ich komme einfach nicht drum herum. Pastor Kemner, ein wirklich gesegneter Gottesmann in Deutschland, hat einmal gesagt, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Nun, wir haben in dieser Evangelisation schon eine ganze Menge darüber gehört. Jeden Abend fiel das Wort irgendwann einmal. Gott möchte, dass wir uns bekehren und gerettet werden. Über die Notwendigkeit der Bekehrung haben wir jetzt eine ganze Menge gehört. Heute Abend möchte ich einmal einigen Einwänden begegnen, die man immer wieder hören kann im Laufe einer Evangelisation. und möchte zugleich damit auch einige Fragen beantworten, die vielleicht auch heute Abend hier im Raum stehen. Nebenbei, sollte jemand hier sein heute Abend, der grundsätzlich gegen Bekehrung ist, das kann er ja, die Sache ist ja freiwillig. Aber dann möchte ich dir sagen, wenn du gegen die Bekehrung bist, dann bist du gegen die Bibel. Wenn du gegen Bekehrung bist, dann bist du gegen Gott. Denn Gott will die Bekehrung. Und Gott hat gesagt, dass es ohne Bekehrung keine Errettung gibt. Nun treffe ich immer wieder Leute, die sagen, ich bin ja nicht gegen Bekehrung. Ich weiß, dass das in der Bibel steht. Ich bin ja gar nicht dagegen. Aber ich sehe das anders. Ich verstehe diese Bibelstellen ganz anders als Sie. Und dann frage ich ja, wie verstehen Sie denn das? Wie denken Sie denn über Bekehrung? Und dann sagt zum Beispiel jemand, ja, wenn man Sie so hört, dann sollte man gerade meinen, die Menschen müssten sich jetzt bekehren. Sag ich, ja, sicher, so meine ich das auch. Wie meinen Sie denn? Und dann sagt jemand, ja, aber bekehren kann doch nur Gott. Nur Gott kann bekehren. Wie oft habe ich das schon gehört? Und dann spricht man sogar von seinem souveränen Handeln und das hört sich richtig fromm an. In Wirklichkeit ist das eine völlig falsche und unbiblische Meinung. Ich würde sogar so weit gehen und sagen und behaupten, Gott bekehrt überhaupt keinen. Wenn ein Mensch gerettet wird, dann wirken immer oder fast immer drei Seiten zusammen. An der ersten Stelle steht das Wirken Gottes, darüber habe ich vorhin viel gesagt. An der zweiten Stelle das Wirken seiner Diener oder irgendeines Menschen, der sich für den anderen einsetzt. Und dann kommt die dritte Stelle, nämlich der, der gerettet werden soll, der, der sich bekehren soll. Ich habe schon manchmal gehört, dass Leute meinen, wir würden Menschen bekehren. Mensch, geh da bloß nicht hin, die wollen dich nur bekehren. Habt ihr schon mal so etwas gehört? Ich habe sogar mal irgendwo erlebt, dass eine Frau mich fragte, Herr Pahls, kennen Sie mich noch? Ah, Sie kommen mir bekannt vor, aber wo haben wir uns gesehen? Und die Frau sagt, Sie haben mich doch damals bekehrt, wissen Sie nicht mehr? Also da musste ich der Frau dann schon sagen, das ist schön, dass Sie sich damals bekehrt haben. Aber das haben Sie gemacht und nicht ich. Ich habe noch nie einen Menschen bekehrt. Ich kann euch sagen, wenn ich Menschen bekehren könnte, dann würde heute Abend keiner unbekehrt hier rausgehen. Dann würde ich euch heute Abend alle bekehren. Aber das kann ich nicht. Ich habe noch nie einen Menschen bekehrt. Das ist deine Sache. Gott möchte, dass du dich bekehrst. Ich möchte auch, dass du dich bekehrst. Und noch viele andere wünschen es. Aber bekehren kannst nur du dich. Gott zwingt dich nicht. Das ist eine ganz freiwillige Angelegenheit. Und ich möchte dir sagen, lieber Zuhörer, wenn du heute Abend als unbekehrter Mensch hier rausgehst, dann weil du als unbekehrter Mensch hier rausgehen willst. Und wenn du heute Abend gerettet werden willst, dann kannst du heute Abend gerettet werden. Deine Entscheidung ist entscheidend. Gott wirbt um dich schon lange. Menschen werben um dich, beten für dich, wünschen nichts mehr, als dass du gerettet wirst. Aber die Entscheidung kannst nur du allein treffen. Ich komme zu einem anderen Einwand. Wie oft habe ich ihn schon gehört? Da sagt jemand, wenn man sie so hört, dann sollte man gerade meinen, man müsste sich irgendwann einmal bekehren und dann peng und dann ist man bekehrt. Und dann frage ich ja, wie denken Sie denn darüber? Und jemand sagt, ja, die Bekehrung ist doch wachstümlich. Die Bekehrung ist doch wachstümlich. Das ist ein ganz, ganz großer Unsinn. Was wird denn dann mit dir, wenn du heute Nacht stirbst? Wenn du erst ein Viertel oder halb bekehrt bist? Das geistliche Leben, das dann kommt nach der Bekehrung, das ist wachstümlich, so wie das natürliche Leben. Aber die Errettung ist ein Akt, der einmal geschehen muss und zum Abschluss kommt. Es geht um Errettung. Stell dir einmal vor, jemand ist in einem brennenden Haus. Die ganze untere Etage steht in Flammen. Er kann nicht mehr raus. Er steht oben am offenen Fenster. Und jetzt kommen die Feuerwehrleute, stehen da vielleicht unten mit einem großen Tuch und sagen, spring, spring, wir halten fest und wir fangen dich auf. Spring ab. Was macht er? Es geht um Rettung. Da oben steht ein Mensch im Fenster, der soll gerettet werden. Was geschieht jetzt? Er wird nicht erst einen Fuß runterwerfen und dann den anderen und dann noch etwas und noch etwas. Und unten sammeln wir dann wieder zusammen. Entweder der ganze Mann springt oder der ganze Mann bleibt oben. Ihr Lieben, und genauso ist es bei der Bekehrung, bei der Errettung eines Menschen. Ich weiß, der Anmarschweg zur Bekehrung, der mag manchmal länger dauern. Es kann sogar sein, dass einige schlaflose Nächte vorausgehen, dass jemand einen großen inneren Kampf kämpft, Tage oder sogar Wochen. Und irgendwann kommt dann dieser Augenblick, wo er sagt, und jetzt mache ich den Schritt. Heute Abend werde ich mich bekehren. Heute will ich mich entscheiden. Und sein Leben wird ein neues Leben. Ich komme zu einem dritten Punkt. Wie oft habe ich die Frage schon gehört? Jemand kommt und fragt, ja, meinen Sie denn, dass die Errettung etwas Einmaliges ist? Ja, natürlich glaube ich das. Jedenfalls im Normalfall ist es so. Es geht ja um eine Geburt, um eine geistliche Geburt. Aber es ist so ähnlich wie im natürlichen Leben. Ich weiß, dass natürliche Geburten sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt leichte Geburten, in 20 Minuten ist alles erledigt. Eine andere Geburt dauert 6 Stunden. Auch die Entwicklung der Kinder ist dann sehr unterschiedlich. Und so ähnlich ist es auch im Geistlichen. Es kann sein, dass jemand eine einzige Predigt hört und er sagt, das möchte ich erleben. Ich gehe in die Seelsorge und an dem Abend wird sein Leben neu. Und ein anderer liest die Bibel, liest christliche Bücher, diskutiert mit Arbeitskollegen, die das schon erlebt haben, hat einen monatelangen Kampf, mal will er fast und dann doch wieder nicht und so weiter, bis er dann schließlich zum Durchbruch kommt. Aber wenn er es dann geschafft hat, dann kann er von diesem Schritt erzählen. Wir hatten eine Evangelisation im Zelt der Schweizerischen Zeltmission in Wetzikon. An einem Abend kamen 2 Frauen in die Seelsorge. Es war der erste Abend. Und ich wunderte mich, dass das an dem ersten Abend so geschah. Sie hatten erst eine Predigt gehört und kamen in die Seelsorge, um sich für Jesus zu entscheiden. Und ich fragte, haben Sie schon öfter solche Versammlungen gehört? Und dann sagten die Frauen, wir waren beinahe jeden Abend im Zelt in Lenzburg. Aber da waren so viele Bekannte und wir hatten einfach nicht den Mut, in die Seelsorge zu gehen. Und als dann diese Evangelisation zu Ende war, da haben wir es sehr bedauert. Und irgendwie wussten wir dann nicht, wie wir es machen sollten. Und jetzt sind wir so froh, dass das Zelt hier in Wetzikon steht. Sie kamen am ersten Abend und beide trafen eine klare Entscheidung für Jesus. Sie hätten nicht auf mich warten können. Sie hätten auch zu einem anderen Seelsorger gehen können. Manche schaffen es sogar ganz alleine zu Hause. Aber irgendwie waren sie nicht zurechtgekommen. Und dann kam der große Abend ihres Lebens im Zelt in Wetzikon. In derselben Evangelisation kam an einem Abend ein Ehepaar und sie sagten mir, jemand aus der Verwandtschaft hatte ihnen alle Kassetten geschenkt von der Evangelisation in Bern. Die hatten sie zu Hause gehört und dann hatten sie vernommen von der Evangelisation in Wetzikon. Sie kamen extra von Bern nach Wetzikon, um sich für Jesus Christus zu entscheiden. Sie machten eine ganz persönliche Erfahrung. Und so ist es eigentlich in jedem Fall, wenn ein Mensch gerettet wird. Ich komme zu einem weiteren Punkt. Jemand sagt, aber Herr Pahls, es gibt doch Kinder, die einfach so hineinwachsen in das christliche Leben, die niemals so eine klare Bekehrung erlebt haben, aber sie sind trotzdem errettet. Ihr Lieben, so etwas gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Gott hat keine Enkelkinder. Auch unsere Kinder müssen einmal eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ich habe an einem Abend von unseren 4 Kindern einiges erzählt. Wie glücklich sind wir darüber als Eltern, dass das im Leben unserer Kinder geschehen durfte. Die Älteste bekehrte sich schon mit 9 Jahren. Und es war so eine klare Sache und es hat gehalten bis heute. Die anderen haben es auch dann irgendwann erlebt. Auch unsere Kinder müssen eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Anders geht es einfach nicht. Gott hat keinen anderen Weg. In Römer Kapitel 3, Vers 12 steht, es ist keiner wirklich gut, auch nicht ein einziger. Vers 23, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ich weiß, dass Kinderbekehrungen meist ganz anders sind als Bekehrungen von Erwachsenen. Sie haben auch noch nicht die Last und die Bürde, die ältere Leute manchmal mit sich herumschleppen. Es kommt auch manchmal vor, dass Kinder sich schon sehr früh bekehren und dass es dann einfach nicht so tief geht, dass sie dann nach einiger Zeit irgendwie wieder unsicher werden. Und dann vielleicht mit 14 Jahren noch einmal in die Seelsorge kommen und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon so richtig erfasst habe. Ich bin manchmal so unsicher, wenn ich eine ernste Predigt höre. Würden Sie noch einmal mit mir beten? Ich möchte noch einmal so eine richtige, klare Sache machen mit Jesus. damit ich wirklich keinen Zweifel mehr haben muss. Und ein Seelsorger ist dann gern dafür offen. Das kann sein, dass eine Kinderbekehrung noch einmal einer Erneuerung und einer Vertiefung bedarf, damit das Kind dann ganz gewiss sein kann. Aber wir erleben es auch oft, dass Bekehrungen von Kindern in sehr frühem Alter schon sehr tief gehen können und wirklich fürs Leben ausreichen. Ich komme zu einem weiteren Punkt. Oh, wie oft habe ich das schon gehört, dass jemand fragte, ja, muss man denn unbedingt das Datum seiner Bekehrung wissen? Ja, sowas haben wir doch nie gesagt. Wenn jemand mich fragen würde, Herr Pals, Datum Ihrer Bekehrung, dann müsste ich ihm sagen, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe mir das damals nicht aufgeschrieben und weiß es nicht. Wenn du meine Frau fragst, in welchem Monat sie sich bekehrt hat, dann kann sie nicht einmal den Monat angeben. Sie hat sich das damals nicht notiert und überhaupt, ihre Bekehrung war so eine schleppende Geschichte. Das war eine ganz, ganz mühsame Bekehrung. Aber ich kann dir auch sagen, warum es so war. Wenn Menschen nicht genau sagen können, wann sie sich bekehrt haben, dann entweder darum, weil sie vergessen haben, das Datum aufzuschreiben, oder aber, weil sie tatsächlich so eine mühsame, schleppende Bekehrung erlebt haben, dass sie gar nicht mal genau sagen können, an welchem Punkt nun eigentlich der Durchbruch geschah. Und meist sind das Leute, die ohne Seelsorger zurechtkommen wollten. Also ich habe inzwischen herausgefunden, wenn Menschen nicht genau sagen können, wann es geschah, dann liegt die Schuld entweder bei dem Verkündiger der Gemeinde, in die sie damals gingen, oder die Schuld liegt bei ihnen selbst. Es kann sein, dass in einer Gemeinde so eine schlechte Verkündigung ist, wenn zum Beispiel der Prediger nie über die Notwendigkeit der Bekehrung redet. Wie sollen denn die Leute merken, dass sie sich bekehren sollen? Wenn der Prediger nie eine Gelegenheit gibt zum seelsorgerlichen Gespräch und sagt, wenn du gerettet werden willst, dann komm. Wie sollen dann die Leute kommen? Aber es kommt sehr oft vor, dass solche Leute aus solchen Gemeinden trotzdem darauf gestoßen werden. Sie hören eine gute Radiopredigt oder sie lesen ein gutes Buch, in dem davon die Rede ist. Manchmal steht es auch in Traktaten klar beschrieben. Und dann kommen solche Leute an den Punkt, wo sie merken, ich bin verloren. Unser Pfarrer hat es zwar nie gesagt, aber ich merke es einfach und die Bibel sagt es auch, ich bin verloren, ich muss gerettet werden. Und sie haben vielleicht nicht das Vertrauen zum Seelsorger und dann fangen sie an, sich allein durchzuringen. Und vielleicht kniet dann so ein Mensch am Abend vor seinem Bett und sagt, Herr, gib mir doch auch diese Heilsgewissheit. Ich kenne einige Leute, die haben solch eine Überzeugung, so eine Gewissheit. Die reden von Bekehrung und Wiedergeburt. Herr, lass mich doch das auch erleben. Und dann kann es sein, dass solche Leute einen tagelangen, wochenlangen, vielleicht sogar monatelangen Kampf kämpfen im Gebet, bis sie dann schließlich irgendwie auch zur Gewissheit kommen. Und sie können gar nicht so genau sagen, wo es eigentlich passierte. Und doch ist es passiert, auch wenn er das Datum nicht nennen kann. Ich las einmal von einem Russen, der an der Grenze überfallen wurde von Chinesen und dann in die chinesische Gefangenschaft kam. Und dann gelang es diesem Russen, aus der Gefangenschaft zu fliehen. Er war lange unterwegs zu Fuß, bis er an die Grenze kam. Das Niemandsland an der Stelle zwischen Russland und China ist 40 Kilometer breit. Bis er dieses Niemandsland überquert hatte, waren einige Nächte vergangen. Denn am Tage mochte er ja nicht weitergehen. Er ging nur in der Nacht. Er war schließlich auf der russischen Seite und wusste es nicht. Er hat dann noch einmal eine Nacht im Wald verbracht und am nächsten Tag an irgendeiner Stelle gelegen, bis Menschen vorbeikamen. Und als er die russische Sprache hörte von Weitem, da wusste er, ich bin ja in Russland und habe es gar nicht gewusst. Und so kann es sogar einmal passieren, dass ein Mensch sich ganz allein zu Hause bekehrt, alles richtig macht, so wie es in der Bibel steht, so wie ein Seelsorger es ihm erklären würde, aber er hat keine Gewissheit, weil er einfach nicht genau weiß, habe ich es wirklich richtig gemacht? Und eines Tages sitzt er in einer Predigt und der Prediger erklärt das alles so gut und mit einem Mal mitten in der Predigt wird es ihm klar. Ja Mensch, genau so habe ich es ja gemacht. Ja, wenn das so ist, dann habe ich es ja, dann habe ich es ja. Und mitten in der Predigt kommt ihm die Gewissheit. Und wenn du dann hinterher fragst, wann hast du dich denn bekehrt, dann wird er sagen, oh, bei mir war das eine lange Geschichte. Wochenlang habe ich mich abgemüht und dann wollte ich glauben, dann habe ich wieder gezweifelt und so weiter. Und dann irgendwann in einer Predigt, da mit einem Mal kam ich zur Gewissheit. Von dem Tage an ist alles klar. Ihr Lieben, ich weiß, dass der Weg zur Heilsgewissheit sehr unterschiedlich sein kann. Und doch sind die Schritte, die man da tut, im tiefsten Grunde immer die gleichen. Manchmal werde ich gefragt, warum legt ihr so großen Wert auf die Seelsorge? Warum ruft ihr jeden Abend am Ende der Predigt die Menschen auf? Kommt in die Seelsorge, wir wollen zusammen beten. Warum macht ihr das? Man kann sich doch auch zu Hause bekehren. Ihr Lieben, dazu möchte ich euch Folgendes sagen. Es werden jeden Tag viele Kinder geboren auf der Welt. Die meisten Kinder mit Hilfe einer Hebamme. Und wenn man einen Arzt dabei haben kann, dann ist man auch recht dankbar dafür. Ich denke, dass es kaum einmal vorkommen wird, dass eine Frau, die kurz vor der Geburt steht, zur Hebamme, die schon im Raum ist, sagt, gehen Sie mal nach Hause, ich schaffe das schon allein. Obwohl es das auch gibt, dass eine Frau es allein schafft. Aber es ist doch die Seltenheit. Wenn wir eine Umfrage machen würden auf dem ganzen Erdenrund, dann würden wir feststellen, dass mit Abstand die meisten Menschen mit Hilfe einer Hebamme zur Welt kam. Und genauso ist das auch im Geistlichen. Du könntest eine Umfrage machen rund um den Erdball und dann würdest du feststellen, dass die allermeisten Menschen, die einmal eine Bekehrung erlebt haben, es erlebt haben mit Hilfe eines Seelsorgers. Ab und zu bekehrt sich auch einmal jemand ganz allein zu Hause. Und ich könnte das beim besten Willen nicht verstehen. Wenn du heute Abend hier sitzt und ganz genau erkannt hast, ich bin noch nicht gerettet, ich habe keine Heilsgewissheit, ich möchte aber gerettet werden und du sagst, auch das kann ich auch zu Hause machen. Und du hättest hier die Möglichkeit, mit erfahrenen Leuten zu reden. Du hättest die Möglichkeit, zu mir zu kommen. Wir können uns zusammensetzen, miteinander reden und zusammen beten. Sag mal, warum willst du nicht von diesem Angebot Gebrauch machen? Ich könnte das nicht verstehen. Wie viele sind so nach Hause gegangen und haben gesagt, ich kann mich auch zu Hause bekehren. Und sie haben es nie getan. Sie leben heute noch in der Sünde. Leider ist das so. Vielleicht ist jemand hier heute Abend, der sagen möchte, ach, ich habe schon so viel gebetet. Was habe ich schon gebetet, dass Gott mir meine Sünden vergibt, mich rettet und mir auch Gewissheit gibt. Aber ich habe einfach keine Gewissheit. Lieber Zuhörer, dann möchte ich dir sagen, komm heute Abend in die Seelsorge. Ich möchte beinahe sagen, ich kann dir garantieren, dass du heute Abend mit Gewissheit nach Hause gehst, wenn du mit aufrichtigem Herzen kommst. Dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Wenn du heute Abend mit ehrlichem Herzen kommst, mit dem Wunsch gerettet zu werden, dann wirst du heute Abend auch errettet. Und du wirst heute Abend mit Gewissheit heimgehen, ohne Zweifel. Du wirst heute Abend wissen, wenn du nach Hause gehst, ich bin bekehrt, ich bin erlöst, ich bin errettet, ich bin ein Gotteskind, ich bin wiedergeboren, mein Name steht im Buch des Lebens. Das ist dann für dich nicht mehr etwas, was in der Zukunft liegt, sondern du wirst wissen, das ist für mich vollendete Tatsache. Ich habe den Schritt über die Grenze getan. Ich bin jetzt auf der anderen Seite und jetzt darf ich mit Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. In Lukas Kapitel 13 kommen Männer zu Jesus und fragen, Herr, werden wenige gerettet? Ich glaube, die Leute waren damals genauso entsetzt wie manche heute in unseren Evangelisationen. Wenn wir sagen, der Weg ist breit, der zum Verderben führt und viele sind es, die darauf wandeln. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und nur wenige sind es, die ihn finden. Wenn das wahr ist, was Jesus gesagt hat, und es ist wahr, dann gehen die meisten Menschen, die über diese Erde gehen, zum Verderben. Und nur wenige Menschen bekehren sich, werden wiedergeboren und gehen zum ewigen Leben. Als damals die Männer fragten, Herr, werden wenige gerettet? Da hat Jesus ihnen geantwortet, ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Denn viele, sage ich euch, werden einmal wünschen, sie wären eingegangen, aber dann werden sie es nicht mehr vermögen. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werden sie draußen stehen und sie werden rufen, Herr, lass uns ein. Aber dann wird es für sie zu spät sein. Der Herr wird zu ihnen sagen, geht von mir, ihr Übeltäter. Gott ist doch kein Hampelmann, der uns im Leben wieder und wieder und immer wieder eine Möglichkeit gibt. Und wir gehen nicht darauf ein. Und am Ende soll er so machen, als hätte er nichts gesehen. Und beide Augen zudrücken, als wäre bei uns alles in Ordnung. Ihr lieben Zuhörer, wie viele Male hat Gott seine rettende, liebende Hand nach uns ausgestreckt. Hier sitzen heute Abend Leute, ich bin sicher, die könnten schon lange bekehrt sein, wenn sie nur wollten. Gott hat dich gerufen, da warst du noch ein Schuljunge. Gott hat dich gerufen in deinen mittleren Jahren und inzwischen bist du vielleicht ein älterer Mensch geworden. und hast immer noch keine Bekehrung, immer noch keine Wiedergeburt erlebt. Und heute Abend steht Gott wieder vor dir, streckt dir beide Hände entgegen und sagt, komm, komm doch endlich, nütz diesen Abend zu deinem Heil. Was wirst du aus diesem Abend machen? Die Bibel sagt, wenn wir gerettet werden wollen, müssen wir unbedingt zwei Dinge erleben, nämlich Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung und Wiedergeburt. Manchmal fragen Leute, ja, ist denn das nicht beides dasselbe? Nein, das ist nicht dasselbe. Das sind zwei Seiten eines großen zusammenhängenden Geschehens. Die Bekehrung ist mehr die menschliche Seite bei der Errettung und die Wiedergeburt ist mehr die göttliche Seite der Errettung. Und nur dann, wenn beides zusammenkommt, dann wird ein Mensch gerettet. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich seinen Sohn. Bei der Bekehrung ist der Mensch der Gebende und bei der Wiedergeburt ist Gott der Gebende. Ich sag's noch einmal. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und Gott nimmt sie ihm ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich seinen Sohn und der Mensch nimmt ihn auf. Es ist eigentlich so einfach. Und doch fällt es vielen so schwer, sich einmal dafür zu entscheiden. Wenn du heute Abend in die Seelsorge kommst, dann werden wir uns zusammensetzen und dann werde ich noch ein paar Dinge erklären und dann werde ich einmal fragen, ob du es ehrlich meinst, ob du dich bekehren möchtest. Ja, gut. Und dann machen wir Folgendes. Dann falten wir zusammen unsere Hände. Ich sage laut ein Gebet vor und du kannst es mir mit all den anderen zusammen gleichzeitig laut nachsagen. Und dann werden wir ungefähr so beten. Herr, ich komme jetzt zu dir mit meiner ganzen Schuld, mit meinem ganzen alten sündigen Leben und ich bringe es dir. Ich meine es ehrlich. Du siehst in mein Herz. Du weißt es. Bitte vergib mir. Wir werden das ganze alte Leben ihm bringen mit der Bitte um Vergebung. Das ist Bekehrung. Und dann werden wir ihm danken für das, was er auf Golgatha getan hat. Und dann werden wir nicht Amen sagen, denn du willst dich ja nicht nur bekehren, du willst ja wiedergeboren werden. Wir werden weiter beten und sagen, Herr Jesus, und jetzt komm in mein Herz. In der Bibel steht, wer dich aufnimmt, wird ein Gotteskind. Und das möchte ich gern. Herr Jesus, ich entscheide mich jetzt für dich. Ich will dein sein und du sollst mein sein. Ich nehme dich jetzt auf in mein Herz und Leben und du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Darf ich es noch einmal sagen? Da, wo ein Mensch gerettet wird, wirken drei Seiten zusammen. An der ersten Stelle steht immer das Wirken Gottes. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch nicht an ihn dachten. Gott hat für uns einen Plan gemacht, als wir noch nicht über ihn nachgedacht haben. An der zweiten Stelle steht das Wirken seiner Diener. Gott gebraucht Menschen. Menschen, die für uns beten, Menschen, die uns einladen, Menschen, die es uns erklären, Menschen, die uns helfen, Jesus kennenzulernen. An der dritten Stelle stehst du, das Wirken des Verlorenen. Und jetzt sage ich das auch noch einmal, Gottes Wirken ist geschehen. Gott hat sich bereits für dich eingesetzt mit großer Liebe. Das Wirken seiner Diener ist auch geschehen. Menschen haben sich für dich eingesetzt und vielleicht betet gerade jetzt wieder einer für dich. Jetzt bist du dran, lieber Zuhörer. Deine Entscheidung ist entscheidend. Gott hat sich für dich entschieden. Das ist geschehen. Menschen haben sich um dich gemüht. Das ist geschehen. Jetzt bist du dran. Deine Entscheidung ist entscheidend. Gott streckt dir seine Hand entgegen und Gott wartet darauf, dass du deine Hand in seine Hände legst, dass du Ja sagst zu dem Angebot, das er dir macht. Dieser Schritt ist der wichtigste Schritt für dein Leben. Und jetzt sind wir wieder an der wichtigsten Stelle unseres Abends angekommen, wo ein großer innerer Kampf in manch einem Herzen ist. Ich bin davon überzeugt. Oh, wie oft haben es mir Menschen in der Seelsorge gesagt. Eigentlich wollte ich gestern schon kommen. Und als es soweit war, hatte ich nicht den Mut. Oder jemand sagt, ich wollte mich schon zu Hause bekehren. Ich habe gebetet, aber irgendwie bin ich nicht durchgekommen. Ich weiß nicht, habe ich was falsch gemacht? Heute Abend möchte ich mich bekehren. Ein anderer sagt, ich war vor einigen Jahren schon mal in einer Evangelisation. Damals war ich drauf und dran, mich zu bekehren. Ich hätte es beinahe gemacht. Und irgendwie habe ich es dann doch wieder aufgeschoben. Und inzwischen sind Monate vergangen oder Jahre, dunkle Jahre. Was bin ich froh, dass Gott mir noch einmal eine solche Gelegenheit gibt. Ihr lieben Zuhörer, diese Stunde ist eine heilige Stunde. Ich bin sicher. Diese Stunde ist ein ganz besonderes Geschenk. Es ist eine Gottesstunde für dein Leben. Gott streckt dir seine rettenden Hände entgegen. Was machst du mit seinem Angebot? Ich sage es noch einmal ganz betont. Deine Entscheidung ist entscheidend. Wenn jemand sagt, wir würden hier Menschen unter Druck setzen, dann ist das nicht wahr. Sogar wenn sie schon im Seelsorgeraum sind und ich vieles erklärt habe, stelle ich noch einmal oder einige Male die Frage, wollen Sie es sich noch einmal überlegen? Wollen Sie nicht vielleicht doch noch eine Nacht darüber schlafen? Sind Sie wirklich ganz sicher, dass das, was Sie jetzt tun, eine aufrichtige Entscheidung ist? Sie können sich nicht bekehren, weil Ihre Frau es will oder weil Ihr Freund es wünscht, sondern Ihre Entscheidung ist entscheidend. Meinen Sie es wirklich ganz ehrlich? Und wenn dann jemand Ja sagt und wir unsere Hände falten und zusammen beten, dann tut Gott sein Werk. Heute Abend will er es wieder tun. Heute Abend an dir, ihr lieben Männer und Frauen, ihr jungen Männer und jungen Mädchen. Dies ist euer Abend. Sag Ja zu Jesus. Die anderen gehen heim. Du nimmst dir noch etwas Zeit. Kommst in die Richtung, da oben, wo Seelsorgeraum dran steht, durch die Tür und dann links in den kleinen Saal. Dort treffen wir uns. Da wollen wir zusammen beten. Und heute Abend übergibst du dein Leben Jesus mit all der Schuld und nimmst ihn hinein als deinen Heiland und Herrn. Der Vater im Himmel hat in seiner großen Liebe seinen Sohn für dich und für mich in diese Welt gesandt. Jesus starb am Kreuz von Golgatha für all unsere Schuld. Theoretisch könnte die ganze Welt gerettet werden, wenn sie nur käme. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird leben. Aber deine Entscheidung ist entscheidend. Bitte triff sie heute Abend zu deinem Heil. Der Herr möge dir Mut schenken zu diesem Schritt. Wir danken dir, lieber Herr, dass wir diese Abende der Evangelisation hier haben dürfen, an denen du uns in deiner Liebe so begegnest und viele Menschen neu machst. Wir sind dir so dankbar für die vielen, die sich für dich entschieden haben in den hinter uns liegenden Versammlungen. Und jetzt sind wir wieder in ganz großer Erwartung vor dir. Herr, hier sind Menschen, die noch nicht bekehrt sind. Hier sind viele Menschen, die noch keine Heilsgewissheit haben. Herr, hier sind Menschen, die ganz genau wissen, Jesus ruft mich. Komm ihnen jetzt zur Hilfe. Gib ihnen heute Abend Mut. Gib ihnen Kraft, den Weg in die Seelsorge zu gehen. Herr, und komm mir zur Hilfe. Ich bitte dich um Weisheit. Ich bitte dich um Liebe. Gib mir die richtigen Worte und schenke es, dass auch an diesem Abend viele Menschen mit dir ins Reine kommen. Dass dieser Abend für sie der größte Abend ihres Lebens wird. Ein Abend des Heils. Ein Abend, den sie nie bereuen werden. Hab herzlichen Dank. Wir werden schweigen, aber du wirst weiterreden. Und das macht uns so froh. Amen.